Ich muss zugeben, ich hatte niemals gedacht, dass ich diesen Vortrag mit so vielen Frühlingsrollen im Bauch halten würde. Aber ich glaube, es wird gehen. Da hat David auch einen Gedanken erwähnt, den ich auch hatte, als ich diesen Titel von den Züchern bekommen habe, den Brüder gewinnen unter dem Aspekt Disziplin. Ich habe gedacht, das ist nicht nur ein Geheimnis der Evangelisation, das ist ein Züchergeheimnis, was die damit meinen. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann erkennt man schon, dass man den Bruder auf verschiedene Art und Weise gewinnen kann. Auch sehr positiv gesehen. Ein Bruder, der sich positiv entwickelt hat, kann auch gewonnen werden, um weiter sich zu entwickeln, um neue Aufgaben zu gewinnen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Aber es ist auch so, dass es Probleme gibt. Und dann ist es häufig notwendig, den Bruder zu gewinnen für die Vorstellungen Gottes, für die Weisheit Gottes, für die Liebe Christi, um aus diesen Problemen herauszukommen. Und das wird heute Abend der Schwerpunkt dieses Vortrags, obwohl ich sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigen möchte. Zunächst einmal wollen wir die Themen, eine Übersicht der Themen ansehen. Ein großes Problem ist, dass wir in einem Kampf mit Satan uns befinden. Ich erinnere an das Thema der Männerfreizeit vom letzten Jahr. Da haben wir gesehen, dass Satan dabei ist, um uns anzugreifen, ja unsere Gemeinden anzugreifen, damit er sie zerstört. Dann wollen wir die Motivation untersuchen, den Bruder zu gewinnen. Denn das ist sehr wichtig, dass wir motiviert sind, wie Gott motiviert ist, dass wir den Bruder gewinnen. Ein dritter Punkt wird die Voraussetzungen dafür, den Bruder zu gewinnen. Ein Schwerpunkt wird die Selbstprüfung sein, oder wie Keith das sagen würde, wie man es vermeiden kann, ein Drache zu werden. Ein Drache mit guten Absichten. Denn es ist wichtig, dass wir diese Voraussetzungen erkennen, wie wir den Bruder gewinnen. Auch sehr wichtig dabei ist, dass wir das geistliche Überleben durch die Gnade begreifen. Denn das ist die Grundlage der Einheit in der Gemeinde. Wenn diese Gnade nicht da ist, dann werden wir vieles missverstehen und falsch vorgehen. Der kleine Mann hier scheint was Wichtiges sagen zu wollen. Ob er das auf die richtige Art und Weise sagt, das werden wir feststellen. Wir müssen einfach als fünfter Punkt die Kommunikation untersuchen, die notwendig ist, um den Bruder zu gewinnen, um Probleme zu überwinden. Und ich möchte betonen, dass wenn wir sagen, den Bruder gewinnen, das hört sich so an, als wäre eine Person immer der Gewinnende, dass er immer den anderen gewinnt. Es geht aber nicht darum, es geht um eine gegenseitige Aufgabe, dass wir uns gegenseitig für den Herrn gewinnen, dass wir uns gegenseitig uns aus den Problemen heraushelfen. Das wird Formen der Kommunikation mit einschließen, die wir untersuchen wollen, und auch die Wirkung unserer Sprache. Man kann die Wahrheit reden, um einen zu zerfleischen. Aber unsere Absicht ist es, die Wahrheit zu reden in Liebe, um den Bruder zu gewinnen. Jetzt geht es los mit dem Kampf gegen Satan. Nur die Erinnerung an eine wichtige Stelle, die wir letztes Jahr, Oliver Herrmann hat diese Stelle für uns untersucht. Es geht hier, dass wir einen Kampf gegen die Listen des Teufels führen. Was heißt Listen des Teufels? Das bedeutet, es gibt ganz raffinierte Methoden, die der Teufel anwendet, die nicht offensichtlich sind am Anfang. Er ist trickreich. Wir haben es auch mit Gewalten und Mächten in der Himmelswelt zu tun. Also nicht nur gegen Menschen, sondern gegen geistliche Kräfte, die darauf aus sind, das Werk Jesu Christi zu zerstören. Und wir müssen damit rechnen, dass Satan die Gemeinden angreift mit allen möglichen feurigen Pfeilen. Wir wissen, was das bedeutet in der Antike. Es war schwer genug, von einem Hagel von Pfeilen angegriffen zu werden. Aber umso schlimmer war es, wenn diese Pfeile brannten. Und deswegen ist das hier ein heftiger Angriff. Wir befinden uns hier mitten in einem Krieg mit Satan. Und Satan hat ein bisschen Erfolg. Und ich möchte in der folgenden Liste sehen, ob wir erkennen können, wie es von einem Problem, das relativ leicht zu lösen ist, bis hin zu Problemen, die schwerwiegend sind. Ich mag die ersten zwei. Das heißt, in Jakobus, den wir alle straucheln oft. Also wir sind alle irgendwo Opfer von den Angriffen Satans. Und da gibt's auch den Fall, dass ein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird. Was erkennen wir in diesen Fällen? Das sind Menschen, die wirklich darauf aus sind, dem Herrn zu dienen, aber aus Versehen in einen Fehler hineinkommen. Meistens ist das relativ einfach, wenn man weiß, dass man hingestolpert ist, dass man aufsteht durch die Gnade des Herrn und geht weiter. Das sind Menschen hier, die dem Herrn dienen wollen. Die nächsten zwei Beispiele gehen ein bisschen tiefer. Da ist etwas Ernsthafteres geschehen. Wir finden, dass manche dem Fallstrick des Teufels verfallen sind. Und dass manche verführt worden sind durch süße Worte der Reden. Was ist hier der Fall? Hier ist es, wo Verhaltensweisen und Denkweisen sich verfestigt haben im Sinne Satans. Versuch mal, so einem Bruder zu helfen. Das ist ein bisschen mehr als einfach hinfallen und wieder aufstehen. Hier sind Denkweisen und Verhaltensweisen, die angegangen werden müssen, damit er sieht, dass er falsch liegt. Denn am schlimmsten ist es, wenn Brüder einfach aufhören, wenn sie abwenden, sich abwenden von dem heiligen Gebot, wenn sie aufhören, überhaupt dem Herrn dienen zu wollen. So, wir sehen, da gibt's eine ganze Palette von Problemen, die auftreten können, wo es notwendig ist, dass Brüder und Schwestern gewonnen werden. Hier sehen wir, dass Satan die Einheit der Gemeinde, überhaupt die Existenz der Gemeinde zerstören will. Dargestellt hier an diesem zersplitterten Spiegel. So ist es unsere Aufgabe, die Geschwister wieder zu gewinnen, um die Einheit wiederherzustellen. Aber wenn ihr diese Spiegel sehen, dann stimmt etwas nicht. Zumindest nach menschlicher Art und Weise. Ich habe Spiegel in der Form gesehen wie das obere Bild. Ich habe sie versucht zu reparieren. Es war eine Katastrophe. Ich habe endlich mal die Stücke wieder zusammengestellt und dann habe ich Klebstoff da reingesetzt und dann, als es festgeklebt war, habe ich das versucht da reinzuschauen. Es war unbrauchbar. Die Risse waren da, der Klebstoff quoll aus den Rissen hervor. Es war überhaupt keine richtige Einheit. Aber der Herr hat eine ganz spezielle Methode, genannt das Kreuz Jesu Christi, die Sündenvergebung. Er kann das alles wieder zusammenschmelzen, sodass man gar nicht erkennen könnte, dass es vorher zerrissen war. Das kann nur Gott tun. Ich kann so einen Spiegel nicht reparieren. Natürlich, das ist ein Bild für die Beseitigung der Sünde durch das Blut Jesu Christi, so dass alles von der Vergangenheit tatsächlich vergessen werden kann im Sinne der Schuld, so dass der Spiegel tatsächlich so ausgehen kann. Das kann nur Gott machen. Und deswegen ist es notwendig, durch die Gnade und die Vergebung des Herrn Menschen zu gewinnen. Lasst uns ein bisschen Gedanken machen, warum wir motiviert sind, dem Bruder oder der Schwester zu helfen. Ich denke an Liebe und Barmherzigkeit für den Bruder. Als Beispiel Judas 21, an die Verse davor, reden davon, dass wir die Liebe Christi in uns erfahren haben. Und was ist der Sinn und Zweck dieser Liebe und Barmherzigkeit Christi? Es soll überspringen auf Einzelnen in unserer Gemeinde, so dass, wenn Sie diese Liebe und Barmherzigkeit brauchen, wir das Ihnen geben können in Verbindung mit dem Herrn. Wenn ich muss erstmal erkannt haben, wie der Herr mich geliebt hat, wie ich ein Segen oder gesegnet wurde durch seine Barmherzigkeit. Und wenn ich das begriffen habe, dann sehe ich die Bedeutung des Einzelnen und da bin ich bereit, es mir ein Anliegen zu geben, in Problemsituationen diesen Menschen aus der Liebe und aus der Barmherzigkeit zu helfen. Eine ganz wichtige Motivation. Aber ich denke auch an Paulus und die Auferbauung der Gemeinde als eine große Motivation. Wer die Stelle 2. Korinther 13 sieht, weiß ganz genau, Paulus befindet sich in einer riesen Auseinandersetzung mit der Korinther Gemeinde. Er spricht von Kapitel 10 bis 13 von Menschen, die gegen ihn sind. Und er kämpft hart gegen sie. Und er sieht, dass es immer noch welche gibt in der Korinther Gemeinde, die keine Buße getan haben. Und er warnt sie, er wird sie nicht schonen, wenn er zum dritten Mal zu ihnen kommt. Aber er weiß, dass er diese Strenge anwenden muss. Aber warum? Nicht zur Zerstörung der Gemeinde, sondern zur Auferbauung der Gemeinde. Und das zeigt uns, dass wenn wir Brüdern helfen, sich zurechtzufinden, wieder zurückzukommen, das hat nicht nur mit ihrem persönlichen Schicksal zu tun, das hat Einfluss auf die gesamte Gemeinde. Denn die gesamte Gemeinde leidet, wenn einzelne Geschwister in Probleme geraten. Also es geht hier darum, nicht nur dem Einzelnen zu helfen, sondern auch die gesamte Gemeinde wieder zu stärken. Denn das war auch für Paulus eine wichtige Motivation und er hat viel dafür gekämpft. Und dann die Erinnerung an unseren Kampf gegen Satan. Wir wollen das Böse verabscheuen und am Guten festhalten. Also wir sehen, es geht um die Einzelne, es geht um die Gemeinde und es geht um ein Vorgehen gegen unseren Feind, der darauf aus ist, uns zu zerstören. Ja, es kann sein, dass wir motiviert sind, dem Bruder zu helfen, aber ich komme immer wieder auf das Bild, was Keith benutzt hat aus dem Buch. Wir können das falsch machen und daraus ein Drache werden. Daraus ein Monster werden und viel Schaden anrichten. Und deswegen spricht sowohl Paulus als auch von Jesus von Voraussetzungen. Und wir sehen, dass eine wichtige Sache wird sein, dass wir geistlich denken, Gottes Wort kennen. Das ist eine gewisse Voraussetzung, um einem Bruder oder einer Schwester in Problemen zu helfen. Wir müssen die eigenen Schwächen und Grenzen erkennen. Eine Selbstprüfung. Theo würde fragen, bewundert sich diese Frau im Spiegel oder guckt sie das kritisch an? Gemeint ist kritisch natürlich. Ein kritischer Blick in den Spiegel des geistlichen Spiegels zu sehen, wie sehen wir aus? Das werden wir erkennen als einen wichtigen Punkt. Und auch, dass wir das Wohlwollen der Geschwister im Sinn haben und dass wir die Einheit anstreben. Ich denke, das sind gewisse Voraussetzungen allgemein gesagt, die notwendig sind, wenn wir einem Bruder helfen wollen. Lasst uns ein paar Stellen anschauen. Ich habe mich immer wieder gefragt, was bedeutet die Geistlichen in Galater 6, 1 bis 5? Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gibt auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ich versuchte, durch die blau markierten Stellen etwas herauszuholen, was die Geistlichen bedeutet. Also ich denke, die Geistlichen, das sind Menschen, die geistlich denken, und wissen, was der Geist geoffenbart hat, deswegen sind sie in der Lage festzustellen, dass ein Fehltritt begangen wurde. Wie soll man das sonst feststellen? Das bedeutet, diese Leute haben erkannt, im Sinne des Geistes ist hier ein Fehler begangen worden. Aber diese Menschen wissen auch, dass wie dieser Fehler geschehen kann. Sie haben Mitgefühl, sie haben Verständnis aus dem Alltag, aus dem wahren Leben, wie so etwas geschehen kann. Deswegen, sie sind in der Lage, auf sich selbst zu achten, dass sie selbst nicht versucht werden. Und sie haben Verständnis dafür und sind bereit, dann im Geist der Sanftmut diesen Menschen zurückzuholen. Das bedeutet ein bisschen Hausaufgaben, nicht? Dass man das Wort kennt, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie so etwas geschieht in unserer Welt, in unserem Leben. Und dass man bereit ist, Verständnis und Mitgefühl zu haben, weil wir begreifen, wieso das geschehen kann. Und damit da an dem anderen die Lasten helfen tragen. Aber auch der Geistliche ist einer, der gezeigt hat, er ist in der Lage, seine eigene Verantwortung zu tragen. Der ist in der Lage, seine eigene Bürde zu tragen und versucht, das nicht abzuschieben. Das sind Punkte, die ich daraus sehe, was mit Geistlichen gemeint ist. Und das bedeutet niemals eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde. Das ist nicht immer die Ältesten, das ist nicht die Prediger oder die Geistlichen, wie das im Deutschen häufig benutzt wird, sondern das ist jeder Christ, der in einer gegebenen Situation in der Lage ist, diese Dinge zu verwirklichen und somit seinem Bruder oder seiner Schwester zu helfen. Das ist, was Paulus sagt. Ich fand es interessant, dass meines Erachtens hat Jesus in der sogenannten Feldpredigt, im Lukas 6, 36 bis 45, auch gesprochen, wie wir mit unserem Bruder umgehen, wir ihn beurteilen, wir ihm auch helfen, seine Fehler zu beseitigen. Aber eine ganze Reihe von Voraussetzungen hat er erwähnt. Zum Beispiel, beginnend in Vers 36, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ist das nicht ähnlich wie im Geist der Sanftmut? Das ist die Einstellung zum Nächsten. Man möchte die Barmherzigkeit üben. Im nächsten Vers, richtet nicht und verurteilt nicht. Und ich denke im Sinne vom 1. Korintherbrief 4, 5, was Jesus hier meint. Paulus benutzt das Wort richten im 1. Korinther 4, 5, hat David in seinem Vortrag erwähnt, im Sinne von einer letzten Verurteilung oder ein letztes Urteil, wo es notwendig ist, die Absichten der Menschen, die verborgenen Dinge des Herzens ans Tag zu bringen und zu urteilen. Das kann kein Mensch machen. Und das geht um das letzte Gericht Gottes dort. Und das ist, was Jesus hier verbietet, ist, dass wir hier den Stand vor Gott hier bestimmen wollen, ein letztes Urteil sprechen. Darum geht es nicht. Jesus sagte im nächsten Vers oder im letzten Teil, im nächsten Vers, vergebt und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Es heißt, gute Beziehungen pflegen und schaffen als Grundlage für die harten Zeiten. Und das ist ähnlich wie im Galaterbrief, einer trage des anderen Lasten. Es heißt, wenn du das mit deinem Bruder gemacht hast, du hast besondere Beziehungen geschaffen und das wird eine sehr wichtige Grundlage geben, wenn er in Probleme gerät, dass er vielleicht bereit ist, auf dich zu hören, dass du bereit bist, ihm zu helfen. Und das weiß er einfach von deinem Verhalten. In dem nächsten Abschnitt, sagt Jesus, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Junge ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Ich glaube, das hat damit zu tun, sind wir uns bewusst, wessen Maßstäbe wir ansetzen, um andere Leute zu beurteilen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die Jesus hier aufbringt. Wenn ihr andere Leute beurteilt oder richtet, nach welchen Maßstäben? Ist das Maßstäbe von einem Blinden, der nur von sich aus redet, oder sind das die Maßstäbe des auferstandenen Herrn, an denen wir uns halten können? Nicht einfach, was das mit Galater zu tun hat. Wie kann man einen Fehltritt erkennen? Ohne Maßstäbe ist das nicht möglich. Und deswegen beide Paulus als auch Jesus betonen, ist es wichtig zu wissen, wer dein Herr ist. Von wem hast du die Maßstäbe? Wie sieht Jesus die Zurechtweisung? Das ist der letzte Teil von diesem Abschnitt. Er sagte, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Haben wir das nicht gehört? Gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Jeder prüfe sich selbst. Es ist genau das, was Paulus gesagt hat. Jesus hatte schon vorher gesagt. Sieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das war der Sinn und Zweck dieses Bildes von dem Spiegel, dass wir uns kritisch überprüfen in dem Spiegel. Wenn wir das alles gemacht haben, dann sind wir in der Lage, klar zu sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Das entspricht dem Galaterbrief, bringt einen solchen wieder zurecht. Also scheint mir, dass es einige Hausaufgaben gibt, bevor man einfach losgeht auf einen. Und das wird uns helfen zu vermeiden, ein Drache mit guten Absichten zu sein, der aber alles zerstört. Es ist wichtig, dass wir auch Prinzipien der Gnade verstehen, wenn wir einem helfen wollen. Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch in Christus überlebt? Ich habe einfach einige Punkte. Wir müssen verstehen, dass der Wandel im Licht ist keine Fehlerlosigkeit. Ich denke an diese Stelle im 1. Johannes 7 ist das. Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, ich verstehe das so, wenn wir bemüht sind, so zu leben, wie Gott Licht definiert und darstellt, zwei Dinge kommen. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und was ist das zweite Ergebnis? Er wird uns reinigen von unseren Sünden. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wenn ich im Licht wandle, was für Sünden gibt's? Oh doch. Ist der Wandel im Licht ist die Bemühung, nach Gottes Willen zu leben, aber dieses Licht wird immer wieder dunkle Ecken aufleuchten, die wir entfernen sollen. Deswegen betont Johannes in dieser Stelle, irgendeiner, der denkt, dass er ohne Sünde ist, der betrügt sich selbst. Er macht letztendlich Gott zu einem Lügner. Was ist die Lösung? Die Sünden zu bekennen, dann gibt es zwei Segen. Einmal ist er bereit, uns diese Sünden zu vergeben. Und was? Und uns von jeder Ungerechtigkeit zu reinigen. Das heißt, wir stehen rein. Wenn wir die Sünden bekennen, die wir uns bewusst sind, haben wir den Segen, dass Gott uns reinigt, sodass wir in seiner Gemeinschaft bleiben. Gott erwartet nicht Sündlosigkeit in unserem Leben. Es ist ein Teil der Reife und ohne diese Gnade würde es keine Gemeinde geben, keine Einheit. Gott lässt es nicht zu, dass wir über unser Vermögen hinaus versucht werden, sondern schafft den Ausweg. Da sehen wir den Schutz Gottes, der versucht uns zu helfen aus schwierigen Situationen. Und das bedeutet in vielen Fällen, er stellt uns Menschen zur Seite, die uns helfen können. Mit Hilfe des Wortes Gottes. Und das ist ein wichtiger Punkt der Hilfe und der Unterstützung. Der Christ wächst mit der Zeit und mit den Segen Christi in der Frucht des Geistes. Im 2. Petrusbrief erinnern wir uns in Kapitel 1 an diese Eigenschaften, der Glaube, die Tugend, die Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Gottesfurcht und Brüderliebe und Liebe. Und was sagt die Stelle im Vers 7, 8 und 9? Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, werdet ihr nicht fruchtlos sein. Das wird den Weg in den Himmel hineinebnen. Das bedeutet, Gott erwartet nicht, dass alles von heute auf morgen komplett ist, sondern wir wachsen ständig in diesen Eigenschaften. Und ich möchte besonders in Philipper 3 lesen, weil ich denke, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, wie wir Dinge in der Gemeinde einordnen können. Paulus schreibt ja, dass er nach der Auferstehung greift, nach der Auferstehung den Toten, dass er das bekommt. Er sagt aber nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber nach dem aus, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da sagt er, dass dieses Streben, dieses Wollen, dieses Kämpfen für diesen Preis. Und er sagt dann, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Wie wirst du vollkommen sein? Das heißt erwachsen oder reif, indem du diese Einstellung hast. Dass du nach dem Ziel strebst und dich nicht zurückbringen lässt von Dingen in der Vergangenheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Vollkommenheit. Aber er sagt noch was. Und wenn ihr irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Gott sei Dank. Und das ist auch etwas, was ich begreifen muss, wenn ich sehe, dass ein Mensch vielleicht noch nicht die Vorstellungen Gottes hat in mancher Hinsicht, noch nicht die Weisheit Gottes begriffen hat oder was die Liebe Christi ist. Das kann einfach ein Teil dessen sein, dass er noch nicht die Zeit hat, dahin zu kommen. Dass die Eigenschaften noch nicht so gewachsen sind und dass Gott ihm dabei helfen wird. Also nicht ihn frühzeitig zerstören, sondern lasst ihm Zeit haben. Wir werden aber natürlich dazu kommen, was passiert, wenn einer versucht, das zu missbrauchen. Noch ein Punkt, dass Gott berücksichtigt die Fähigkeit und die Gelegenheit eines jeden. Das ist die Geschichte in Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten. Einer hat die Fähigkeit, 5 zu bekommen und hat 5 dazu gewonnen. Der Herr war zufrieden. Der andere hat die Fähigkeit, 2 zu bekommen und hat 2 dazu gewonnen. Und der Herr war ebenso zufrieden mit ihm, obwohl wir eine Differenz haben von 10-4. Das ist mehr als doppelt. Und trotzdem war der Herr zufrieden, weil es ging um die Fähigkeit. Er war mit dem Letzten nicht zufrieden. Warum? Weil das, was er tun konnte, hat er nicht getan. Er lebte nicht nach seinen Fähigkeiten, zu den Wechseln zu gehen und einfach das Geld dort zu deponieren und entsprechend Zinsen zu bekommen. Wenn das ist alles, was er tun konnte, wäre der Herr damit zufrieden gewesen. Das hat er aber nicht getan. Das sieht man, der Herr urteilt uns nach unseren Fähigkeiten. Und ich denke an 2. Korinther 8, 12, das betrifft zwar eine Geldsammlung, aber dort heißt es, wenn die Bereitwilligkeit vorhanden ist, ist sie willkommen nach dem, was da ist und nicht nach dem, was nicht da ist. Das ging um die Geldgabe, aber das ist ein allgemeines Prinzip, dass wenn die Bereitwilligkeit zu dienen da ist, erwartet Gott nicht, dass wir über unser Vermögen hinausgehen. Das sind wichtige Prinzipien des Überlebens durch die Gnade Christi in der Gemeinde. Und das müssen wir verstehen, wenn wir versuchen wollen, Menschen aus ihren Schwierigkeiten zu helfen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt der Kommunikation. Ich erinnere, es geht nicht nur darum, den anderen Bruder zu gewinnen, sondern auch in manchen Fällen von ihm gewonnen zu werden. Das heißt, es ist eine gegenseitige Aufgabe hier. Lasst uns uns Gedanken machen über die Kommunikation, die notwendig ist. Und sicher ist es notwendig, das Wort Gottes zu kommunizieren. Das hat Paulus betont. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Und wir wissen, wie viel Zeit und Kraft Paulus angewendet hat, um die Lehre des Herrn, um die Wahrheit, den Sinn des Herrn zu verbreiten durch Briefe und wie er dann in Häusern und in Öffentlichkeit das Wort mündlich gepredigt hat. Das Wort Gottes ist der Sinn Gottes. Das ist, was der Geist geoffenbart hat, den Sinn Gottes. Es geht darum, Gott kennenzulernen in seinem Wort. Was sind seine Eigenschaften? Was sind seine Vorstellungen? Sein Verständnis von Weisheit? Was ist die Liebe Christi in diesem oder jenem Situation? Und wir sehen, wenn wir sehr genau lesen, dass Paulus sich nicht zufrieden gibt, auch andere Apostel, mit einfach, du sollst das nicht tun. Du sollst nicht Unzucht begehen. Er gibt eine Erklärung. im 1. Korintherbrief 6, dass euer Leib Christus gehört. Ihr seid an dem Leib Christi gebunden. Deswegen sollte man diesen Leib nicht herausreißen und zu einer Hure gehen und ein Fleisch mit ihr werden. Das ist nicht verträglich mit der Bindung mit Christus. Und der Heilige Geist wohnt in euch. Deswegen sollt ihr euren Leib nicht für solche Dinge missbrauchen. Das ist eine Erklärung aus der Sicht Gottes, was man theologische Erklärung manchmal nennt. Und er tut das ständig in seinen Briefen. Das ist es, was das Wort Gottes uns sagen sollte. Es ist nicht eine intellektuelle Übung in Literaturauslegung und Übungen mit alten Sprachen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, obwohl alte Sprachen sind sehr interessant und helfen dann schon. Aber es geht darum, Gott kennenzulernen und Jesus Christus kennenzulernen und die Liebe und Barmherzigkeit und Grundsätze und Ansichten Gottes zu erkennen. Aber es geht nicht allein um Gott zu erkennen, sondern es geht auch darum, einen Schutz zu haben vor falschen Gedanken. Im 1. Johannes 4 haben wir die Warnung, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und ein wichtiges Merkmal in dieser Stelle ist, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal, zu erkennen, ob ein Geist oder eine Lehre richtig ist oder nicht. Aber weiter in dieser Stelle kommt es zu einem zweiten Kriterium. Ihr seid aus Gott Kinder und habt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Und wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer ist wir und uns? Das ist am Anfang des 1. Johannes erklärt. Das sind die Zeugen Jesu Christi, die ihn beobachtet haben, gesehen haben, betastet haben und gesehen, was seine Botschaft der Liebe ist. Und die hat er beauftragt, hinauszugehen und das zu bezeugen, damit die Gemeinschaft sich ausbreitet mit dem Leben Jesu Christi. Und wer auf diese, das sind die Apostel Jesu Christi und ihre Propheten als Mitarbeiter, wer auf sie hört, das ist das notwendige Merkmal, um die Wahrheit zu erkennen. So, die Wahrheit Gottes oder das Wort Gottes ist auch uns gegeben worden, um zu wissen, wovor wir uns schützen sollen. Ja, Kommunikation. Ich denke, es geht nicht allein um die Unterweisung des Wortes Gottes. Es geht auch in der Gemeinde und überhaupt in der Brüderschaft um ein Kennenlernen. Und ich möchte aus dem 1. Thessalonicher Brief einfach sehen, wie Paulus diese Kommunikation aufgefasst hat. Er erinnert im 1. Thessalonicher Kapitel 2, dass er auf der zweiten Missionsreise von Philippi, nachdem er dort gelitten hat, nach Thessalonich gelangt ist. Und dann schreibt er als Erinnerung diese Dinge. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wir haben viel von Offenheit und Ehrlichkeit gesprochen in dieser Woche. Paulus sieht das als absolut notwendig und erinnert die Thessaloniker daran, dass er nicht mit irgendwelchen Vorwänden gekommen oder mit einem Vorwand gekommen ist, sondern hat offen und ehrlich sein Anliegen gegeben. Das war für Paulus ganz wichtig. Aber gleich im nächsten Vers, in den nächsten zwei Versen, ist auch was Wichtiges. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns geliebt geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Er gab die Möglichkeit, dass man ihn kennenlernen konnte. Er sagte, wir haben euch nicht nur am Evangelium teilhaben lassen, sondern auch an was? An unserem eigenen Leben. Paulus war nicht unerreichbar. Er ist nicht einfach zum Predigtdienst erschienen und verschwunden und wollte nichts mehr mit den Geschwistern zu tun haben. Er war ein offenes Blatt für sie. Und das unterstützte seine Glaubwürdigkeit. Und das ist sehr wichtig für uns in unseren Gemeinden, dass wir die Geschwister an unserem Leben Anteil haben lassen. Ich will nicht damit sagen, dass jede Intimität oder intime Bereich da der Öffentlichkeit preisgegeben werden sollte. Aber ich kann euch sagen, wozu das führen kann. Wir leiden das Problem jetzt in der Gemeinde in Kiel. Ein bis dahin vorbildliches junges Ehepaar hat sich getrennt letzte Woche. Ein Schock für uns und für alle, die sie kannten. Was war das Problem? Sie haben keinem einzigen Menschen, als sie diese Probleme hatten, und die waren längere Zeit, haben wir erfahren, kein einziger Mensch, weder in der Gemeinde in Kiel, noch in der Gemeinde irgendwo anders. Es war plötzlich, als wir vor vollendeten Tatsachen dastanden, und es war anscheinend keine Lösung mehr. Ich glaube nicht absolut daran. Ich hoffe, dass es doch eine Lösung gibt. Aber das ist, was geschehen kann, wenn Dinge immer wieder verschwiegen werden, wenn wir es weigern, Leute an unserem Leben Anteil zu haben. Und ich weiß, was das Problem ist. Das hat Jesus schon lange vorher gesagt, im Johannes 3, Vers 21. Wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine bösen Werke nicht aufgedeckt werden. Wir kennen das Problem, ich kenne das schon von Kindheit an. Wenn ich was Böses oder Falsches gemacht habe, das ist mir peinlich. Meine erste Reaktion ist, verstecken. Und das ist keine Lösung. Wenn das weitergeht und die Lösung durch Gespräche mit anderen Menschen, die Reife haben, die uns helfen können, die Geistlichen in diesem Sinne, wenn das, die uns helfen können und dass wir die Gnade Christi anwenden durch Schuldbekenntnis und Vergebung, das ist die Lösung. Und wenn das nicht geschieht, dann explodieren die Dinge, genau wie bei diesem jungen Ehepaar. Und Paulus wollte nicht, dass das geht. Und das ist notwendig und das hat Paulus selbst praktiziert hier. Und dann die letzten Verse. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Er sagt was Interessantes. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie hat er das gemacht? Das tust du nicht in einem riesen Saal, da wo du einfach predigst. Irgendwie hat Paulus die Zeit gefunden, im Einzelnen diese Menschen zu ermahnen. Deswegen der Titel der Kommunikation mit Einzelnen oder in Kleingruppen, dass Menschen uns kennenlernen, dass die Offenheit klar ist und dass die Möglichkeit gegeben ist, in eine seelsorgerliche Zuwendung zu haben, in Liebe und Ermahnung und Problembesprechung. Das ist eine Grundlage neben der Unterweisung des Wortes Gottes, die Paulus für wichtig hielt. Was ist die Herausforderung, wenn wir versuchen, Gottes Wort treu zu bleiben, aber auch Menschen zu verstehen, Menschen zu helfen, wenn wir sehen, dass sie Probleme haben? Sicherlich eine Sache ist, die Einheit zu bewahren. In dieser Sache war die Einheit ist gegründet auf dem Blut Jesu Christi, wie die Prinzipien der Gnade, wie wir vorhin gesagt haben. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wie wir miteinander umgehen, ist ganz wichtig. Kein Zorn, Verleumdung bitte vermeiden. Gehässige Reden und Spaltungen dieser Art, die bringen gar nichts. Das ist eine Frustration, die da manchmal an den Tag tritt. Das ist die Herausforderung. Und wenn wir zornig werden, dann gilt es, dass wir ganz schnell das klären mit dem Bruder. Und auch dabei müssen wir das Gewissen des anderen verstehen und respektieren. Dieses Bild hier zeigt das Hin und Her von diesen Menschen. Ein Gewissenskonflikt ist nicht einfach. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, diese Konflikte von Brüdern zu verstehen, zu respektieren. Denn wenn wir das nicht tun, das kann ganz schnell zu Spaltungen führen, die nicht notwendig sind. Gott hat allerdings Grenzen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Er bleibt seinen Prinzipien treu. Wenn ein Mensch ein weltliches Leben führt, wird er die Konsequenzen tragen. Wenn er auf den Geist gesät hat, wird er die geistliche Belohnung, das ewige Leben bekommen. Das müssen wir verstehen. Gott hat Grenzen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Ich bin mit diesem Spruch von klein auf aufgewachsen. Aber es wurde auf eine komische Weise ausgelegt. Es wurde so ausgelegt, dass wenn du einen Fehler machst in deiner Erklärung oder dein Verständnis von dem Lehrer Jesu, dann bist du drüber hinausgegangen und bist weg vom Fenster. Und auch einmal habe ich gesagt, Mensch, wie kann das sein, wenn ein Missverständnis, jedes Missverständnis bedeutet, du bist außerhalb der Lehre Christi, dann haben wir keine Chance. Das glaube ich nicht, dass das, was gemeint ist. Sondern was gemeint ist, wie ich verstehe, ist, dass Christus mit seiner Offenbarung vom Vater ist der alleinige Maßstab der Wahrheit. Und da gilt es, dass wir uns beschränken auf dieses als der alleinige Maßstab der Wahrheit und nicht darüber hinausgehen und zusätzliche Dinge als Maßstab verwenden. Zum Beispiel, was im ersten Jahrhundert geschehen ist. Für viele Judenchristen, es war ja Jesus Christus und seine Offenbarung plus das Gesetz Mose. Das war die große Auseinandersetzung in vielen Gemeinden im ersten Jahrhundert, weil sie über Christus hinausgehen wollten, über die Lehre hinaus und wollten andere Dinge als Maßstab. Die Gnostiker sagten, ja, Jesus Christus, aber plus die esoterischen Erfahrungen und Visionen, die wir haben. Und es gibt auch einige heutzutage Esoteriker, die Christus freundlich sind, aber es kommt immer wieder, dass das dazukommen muss. Oder religiöse Traditionen, Konzilien über das, was Jesus und seine Apostel hinaus gelehrt haben, das als Maßstab mitzunehmen. Oder naturwissenschaftliche Lehrmeinungen oder unsere eigene Philosophie. Es geht darum, dass wir bleiben mit dem, was Jesus und was er versprochen hat durch seine Apostel und die Propheten, das als alleiniger Maßstab und versuchen dort da unser Weg zum Herrn zu nehmen und nicht diese anderen Dinge. Das ist, wie ich verstehe, was es bedeutet, über die Lehre Christi hinauszugehen. Und das natürlich bringt Konsequenzen. Es wird so sein, in unserem Versuch, das Wort Gottes zu erklären, in viele Formen, Bibelstunden, Predigten, Privatgesprächen, trotz der Pflege der Beziehungen, dass es notwendig sein wird, einfach einen Menschen auf seinen Fehler hinzuweisen. Das ist, was in 2. Timotheus 2 geschieht. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig und duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Das ist, was die Aufgabe ist. Und wiederum sehen wir duldsam, milde, lehrfähig in Sanftmut. Aber was mich auch interessiert, ist, was im Grün geschrieben ist. Ob ihnen Gott etwa Buße gebe? Ich bin nicht derjenige, der das alles kontrollieren kann. Auch Gott kann eine Rolle spielen, besonders wenn er sieht, dass jemand verstockt ist. Gott spielt auch eine Rolle, ob eine zurückkommt oder nicht. Zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Der Teufel spielt auch eine Rolle in seiner Kraft. Und der Mensch selbst, ob er bereit ist, wieder nüchtern zu werden. Und da sehen Sie, das sind Kräfte, die ich nicht bestimmen kann. Meine Aufgabe ist es, wie Timotheus hier, auf das Wort Gottes hinzuweisen, mit Milde, in klaren Erklärungen, mit Geduld und mit Sanftmut. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber es kann zu Widerspenstigkeiten kommen. Ich möchte, dass wir einige Stellen hier lesen und das Blaue beachten. Was seht ihr für eine Einstellung? Nicht auf sie hören wird. Nicht auf die Gemeinde hören wird. Was ist ein Eindruck da? Es ist ein Mensch, der es gar nicht vorhat zu hören, das ernst zu nehmen, was ihm gesagt wurde. Wenn jemand nicht arbeiten will, das ist ein Problem mit dem Wollen da. Wenn aber jemand unseren Wort durch den Brief nicht gehorcht, einfach so das abtut, ja, das hat Paulus gesagt, das muss ich nicht. Wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist, oder ein Habsüchtiger, oder ein Götzendiener, ein Lästerer, oder ein Trunkenbold, oder ein Räuber. Was für ein Typ ist das? Das ist ein Mensch, der seine ursprüngliche Entscheidung für Christus rückgängig gemacht hat. Seine Buße, seine Sinnesänderung nicht mehr ernst nimmt. Ansonsten würde er so nicht leben. Habt Acht auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Spaltungen. Entgegen der Lehre, wo man den Widerspruch aufzeigen kann. Ich denke, es ist zusammengefasst, denn wenn wir mutwilligen Sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer mehr für Sünden übrig. Es gibt solche, die einfach sich abwenden von dem heiligen Gebot, das sie früher folgen wollten. Es ist immer traurig, sowas zu sehen, aber es gibt es. Und unsere Antwort auf diese gefährdeten Geschwister, erstmal sicher sein, dass wir alles getan haben, um sie zu erretten. Und das bringt die Aufgabe des Einzelnen, mit dem Bruder zu sprechen. Ich weiß, dass Matthäus 18 nicht auf absolut alle Fälle unbedingt anzuwenden ist, weil die Situation vielleicht anders ist, aber es betont, was alles getan werden muss, bevor man sich von einem Bruder zurückzieht. Hier ist der Versuch des Einzelnen. Hier ist dann der Versuch von einer Gruppe von Geschwistern, die sehr genau vorgeht und alle Worte anhand oder zwei oder drei Zeugen festhält. Und dann darüber hinaus kommt die ganze Gemeinde ist gefordert, zu versuchen, diesen Menschen zurückzubringen, ihn aus seiner Rebellion zu bringen. Also das ist nicht eine Sache, die einfach in ein paar Wochen abgeschlossen ist. Es ist eine Sache, die sehr viel Seelsorge mit sich bringt und große Anstrengung. Aber wenn das nichts bringt, was ist die Antwort? Jesus sagte, so einer soll wie der Heide und der Zöllner. Paulus sagte, zieht euch zurück. Den bezeichnet, haben keinen Umgang mit ihm. Im 1. Korintherbrief, keinen Umgang zu haben, nicht mal mit ihm zu essen. Das heißt, den Eindruck zu erwecken, als wäre das alles okay zwischen uns. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind, richtet ihr nicht die, die drinnen sind. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, wenn solche Missstände vorhanden sind, dass sie die beurteilt und die Maßnahmen vornimmt. Und er benutzt genau dasselbe Wort, was er in dem 4. Kapitel benutzt hat, um das letzte Gericht von Jesus zu bezeichnen. Also es gibt ein Richten, das für uns verboten ist. Es gibt aber ein anderes Richten, was von uns verlangt wird. Ansonsten geht die Gemeinde selbst kaputt. Die draußen sind, aber richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst heraus. Und dann im Römerbrief 16, windet euch von ihnen ab. Aber was ist der Sinn und Zweck für diese harten Maßnahmen? Ich möchte zwei Dinge aufbringen. Wir wollen letztendlich den Bruder gewinnen. Denn Paulus sagt in Bezug auf den Unzüchtigen im 1. Korinther 5, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus, den Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit was? Damit der Geist gerettet wird am Tage des Gerichts. Ich verstehe das so, dass die Lüste des Fleisches soll verderben, damit er Buße tut und man ihn wieder gewinnt und seine Seele gerettet wird. Aber es geht auch darum, Geschwister zu schützen vor bösen Einflüssen. Das ist dieses Bild, dass der Sauerteig durchsäut den ganzen Teig. Und das möchte Paulus nicht. Und deswegen verlangt er, dass man diesen Unzüchtigen entfernt, damit nicht die gesamte Gemeinde gefährdet ist. Das ist ein gewisser Schutz vor den Geschwistern. Aber im 2. Korinther 2, 6 bis 8, ich weiß nicht, ob das sich auf 1. Korinther bezieht oder nicht, aber es geht um jemanden, dass die Gemeinde sozusagen bestraft hat. Die Strafe der meisten in der Gemeinde ist genügt. Und jetzt ist es Zeit, viel mehr zu vergeben und ermuntern, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Das sieht man, dass Maßnahmen hier getroffen wurden, um letztendlich einen Menschen, einen Bruder zurückzugewinnen. Und das Letzte in dieser Hinsicht, im 2. Thessalonicher werden wir ermahnt, zwar keinen Umgang zu haben mit so einem Widerspenstigen, damit er beschämt werde, und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Darum geht es, ihn als einen Bruder zu ermahnen, damit er doch wiederkommt. Und ich habe das erlebt vor 2 Jahren, wie das tatsächlich geschehen ist. Wir haben ein Ehepaar wiedergewonnen, das 5 Jahre lang von der Gemeinde weg war. Einfach, weil wir das in regelmäßigen Umständen oder Abständen gemacht haben. Es wirkt, auch wenn nicht allzu häufig. Was haben wir denn gesagt? Schnell, Satan will die Gemeinde spalten und die Gemeinde sucht aber im Gegenteil die Einheit. Die Liebe zum Bruder ist die Förderung der Gemeinde und Hass gegen das Böse sind wichtige Motivationen, um uns in diesen Kampf zu begeben. Wenn wir die Geschwister gewinnen wollen, was sind die Voraussetzungen? Wir müssen das Wort kennen und geistlich denken. Wir müssen auf unsere eigenen Schwächen aufmerksam gemacht werden, unsere eigenen Grenzen kennen durch Selbstprüfung. Und milde Barmherzigkeit und Verständnis, wie Christen durch die Gnade Gottes überleben. Das sind 3 sehr wichtige Aspekte. Und wenn sie funktionieren, werden wir den Bruder gewinnen. Kommunikation, das Wort Gottes muss verkündigt werden. Aber ist es notwendig, uns gegenseitig kennenzulernen, um die Beziehungen zu entwickeln, sodass die Grundlage für Hilfe gegeben ist. Und natürlich dabei immer Respekt für Geschwister und ihr Gewissen. Wichtige Aspekte der Kommunikation. Wenn es widerspenstige Geschwister gibt, müssen wir auf Distanz gehen. Solche, die sich gegen Gottes Wort absichtlich auflehnen. Dieses Bild ist schrecklich. Aber ich habe gesagt, Mensch, das ist, was ich in den Verbformen finde. Fegt den Sauerteig aus. Tut den Bösen weg. Es ist hier eine absichtliche Maßnahme. Das schützt die Gemeinde vor dem Bösen, aber wir sollten begreifen, sie sind Geschwister und nicht Feinde und wir wollen sie ermahnen, wir wollen sie gewinnen. Das ist der Sinn und Zweck von diesen strengeren Maßnahmen. Das Schlusswort lese ich einfach aus 1. Thessalonicher 5, 13. Haltet Frieden untereinander, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Möge Gott uns helfen, diese Herausforderung zu bewältigen. Amen.